Wie gut kannst du Mandarin sprechen?
Gute Frage.
Du sagtest gerade, ne? Unternehmenssprache war Englisch.
Ich persönlich war ganz zu Anfang mit der Elektrotechnik auch, wie soll ich sagen, erstmal überfordert, weil ich gesagt habe, nein, Elektro, das muss stinken, das muss rauchen, das muss qualmen, da muss was kommen. Ich bin so ein Motorenthusiast und die Ingenieurstechnik, die auch in dem Motor drin steckt, dieses Orchester an Teilen, die sich da bewegen und, ja. und auch Musik machen und letztendlich, auch wenn es dann als Krach rauskommt. Aber
bist du da mit dem Harry nach China gefahren und bist Radlader gefahren oder wie stelle ich mir das jetzt vor?
Gute Frage, nein. Wir haben uns kurz entschlossen dazu entschieden, von Dortmund aus nach England zu fliegen. Der Flieger war günstiger als ein Taxi. tatsächlich. Und wir haben in Plantworks in 23 uns die Geräte angeschaut. Und das Schöne war, Plantworks hatte wirklich sehr, sehr viele Hersteller dort vor Ort. Wir hatten wunderschönes Wetter. Alle englischen Kollegen haben zu mir gesagt, Mensch, ihr habt den besten Tag erwischt, weil bei uns regnet es sonst immer. Ja.
Sieht die Maschine in Deutschland dann anders als die in China? Wenn du jetzt sagst, irgendwie, die sind auf die also angepasst und eingestellt und so weiter, Größe der Menschen, ich keine Ahnung.
Ja, ja.
Ist das ein Unterschied? Oder?
Gute Frage. Das ist tatsächlich, die Frage habe ich häufiger schon gehört letztendlich. Also den meisten Einfluss, den haben nicht wir, den haben die Fahrer letztendlich. Ja? Und tatsächlich ist, wenn wir Vorführungen machen an der Stelle, dann kann es teilweise schon sein, dass in dem produktionsfortlaufenden Bestand letztendlich diese Verbesserungen mit umgesetzt werden. Und das geht sehr, sehr schnell. Also wir können dann entsprechend teilweise manchmal von 4 Wochen, ja, dass wir mit der nächsten Bestellung, wenn wir ein Gerät bestellen, schon teilweise eine Neuerung drin haben. Wer das gut kennt, ich meine, ein Yanmar-Motor heute und ein Kubota-Motor als Gartenlandschaftsbauer kann man schon unterscheiden, wenn man morgens im Bett liegt oder wie auch immer mal frei hat. Ja. Den hört man dann schon von Weitem oder macht gerade der Nachbar wieder oder ein anderer Kollege vielleicht gerade den Garten und wird dann immer von so einer Dieselresonanz letztendlich gestört. Ja. Das ist bei den Geräten nicht mehr. Ne? Also man hat wirklich nur noch, man hört die Hydraulik vielleicht arbeiten und wirklich wie so Schippengeräusche, würde ich es nennen, wenn man in den Boden reingeht letztendlich. Und das ist halt nochmal der entscheidende Komfort. Das merkt man auch als Fahrer, wenn man da auf dieser Maschine sitzt. Wenn man den ganzen Tag auf so einer Kabine sitzt und hat man den ganzen Tag wirklich hinten im Garten in ein Grundstück abgezogen, dann kommt man abends nach Hause und dann leuchten einem die Augen und es klingeln die Ohren, sage ich immer so schön. Das ist bei dem nicht mehr so. Ne? Also das merkt man. Das ist ein schönes Fahren und die Kraft, die dort letztendlich anliegt, auch bei den Kleingeräten, die ist wirklich immens. Also ich schaffe auch mit einer kleineren Drehzahl letztendlich die gleiche Arbeit wie mit einer hohen Drehzahl bei Dieselgeräten letztendlich. Ne?
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digital Mobil Vernetzt. Hallo Thomas.
Hallo Tobias.
Thomas, wir waren wieder mal im Münsterland. Irgendwie sind wir nur noch im Münsterland unterwegs gefühlt. Waren wir in Hamm.
Ja, genau.
Nicht in China, sondern in Hamm.
war super sehr da anscheinend, ne? So wie es scheint.
Ja. Ja, und war jetzt dem Vorstand auch besser zu verkaufen, nach Hamm zu fahren, als nach China zu fliegen. Wobei ich gern mir die smarte Fabrik angeschaut hätte. Aber gut, wir waren dort und haben uns mit dem Matthias Mähler gesprochen. Den habe ich kennengelernt beim Verband der Bauindustrie und Maschinenindustrie, also VD BUM, kürze ich einfach mal so ab. Das ist, glaube ich, der geläufigere Begriff für dieses Netzwerk. Und genau, in Sauerlandstern habe ich ihn getroffen. Da stand er mit seinem Stand und ich habe nur gelesen, der Elektrobagger. Und das, krass, was ist das denn genau? Firma habe ich tatsächlich vorher noch nie gehört. Matthias stand da, war mir auf den ersten Blick sofort sympathisch. Ich dachte, okay, ich frage mal, was er so macht. Und dann waren wir relativ schnell beim Thema, okay, wir machen mal einen Podcast. Weil ich glaube, wir haben ja schon einige Themen mal gehabt zum Bereich Elektromobilität. Das war im Fahrzeugbereich. Aber richtig Baumaschinen war noch nicht das Thema. Und ich hatte ihn auch direkt gefragt, okay, Galabau, da hat man ja nicht immer Strom. Wie lösen wir das und so weiter? Aber viele denken vielleicht erstmal an den Lader auf dem Betriebshof oder dem Bagger, der an der Sandbox steht oder was auch immer. Aber es geht da tatsächlich auch darum, dass man die mit auf die Baustelle nehmen kann, die Geräte.
Ja, und die Firma Liegong ist auch tatsächlich gar keine so kleine Firma, wie wir da festgestellt haben. Die haben ungefähr 17.000 Mitarbeitende, haben den Hauptsitz in Liuzhou in China und wurden 1958 gegründet. Das erzählt Matthias uns auch nochmal ausführlich im Gespräch. Aber ganz interessant, die kommen halt erst zur Herstellung von Radladern und haben nach und nach ihr Portfolio da erweitert. Ne?
So Marktführerschaft im Bereich Radladen, hat er gesagt. Ist immer die Frage, was das heißt. Er hat es auch erklärt, was damit gemeint ist. Ne? Genau.
Genau, und soll jetzt auch keine Werbeveranstaltung hier werden, sondern geht tatsächlich hauptsächlich um das Thema Elektrobaumaschinen.
Genau, und auch dieses ganze Thema Akkutechnik. Da konnte Technik-Thomas auch nochmal so ein bisschen tiefer einsteigen in die Materie, hat er auf jeden Fall einen Gegenspieler gefunden.
Die Fragezeichen könnt ihr dann auch im Video auf Spotify sehen, die Tobias auf dem Kopf hatte. Ja, aber ganz spannend. Also ihr habt wahrscheinlich ja alle irgendwie einen Radlader in Einsatz, der 5 Tonnen wiegt, so um die 5 Tonnen mit Diesel betrieben wird. Und da haben wir viel drüber geredet natürlich, um dieses typische Gerät auf der Baustelle. Es wiegt dann nicht 5 Tonnen, sondern eher 6,5 Tonnen als Elektrogerät. Hat aber viele Vorteile, hat natürlich auch ein paar Nachteile. Und wir beide so als Elektroautofahrer mittlerweile haben natürlich uns so ein bisschen überlegt, okay, wie ist denn das dann mit einer Baumaschine, wenn man das dann irgendwie benutzt auf der Baustelle, ne?
Genau, und ja, oftmals ja auch dann das Thema ist ja, wie sieht das aus bei verschiedenen Temperaturen, Minusgrade, ja, zu heiß, wie sieht es aus bei Erschütterungen, was macht der Akku, fängt der gleich Feuer, müssen wir uns alle in Sicherheit bringen. Ja. Also diese ganzen Themen, die einen ja irgendwie beschäftigen, wie sieht es mit dem Transport aus, kann ich den dann überhaupt noch transportieren, ganz normal, wie ich das jetzt auch mache mit meinem Klassikgespann. Haben wir alles mit dem Matthias gut durchgesprochen und wie du sagst, keine Werbeveranstaltung. Also wir sind auch gerne bereit, nochmal mit anderen Herstellern über das Thema zu sprechen, ja, wenn es was anderes noch gibt zu. Also wenn ihr da wen kennt oder so, gerne an uns verweisen, schreibt uns an. Können wir gerne auch nochmal drüber sprechen.
Ja, vor allem ändert sich ja wahrscheinlich dann zu unseren Folgen, die wir mit dem Netzwerk aufgenommen haben, die verschiedenen Netzwerke. Also wir haben natürlich dann auch gefragt, hey, wie ist denn euer Händler- und Service-Netzwerk der Firma? Weil das ist ja auch überall anders. Also in der Recherche merkt man, es gibt ja Händler, die irgendwie nur eine Art und Weise der Baumaschine verkaufen oder so. Und es gibt ganz, ganz viele Händler, die breit aufgestellt sind. Also da gibt es so viele verschiedene Arten und Weisen, wie wer welche Maschinen dann verkauft.
Ja, und Matthias hat auch noch, also wie gesagt, keine Werbeveranstaltung. Er hat auch noch ein paar wichtige Tipps mitgegeben. Da haben wir was in den Shownotes. Da könnt ihr dann verweisen in der Folge drauf. Könnt ihr gerne mal reingucken. Da sind noch ein paar coole Links mit bei, die vielleicht auch so weiterhelfen können. Genau, bevor wir euch jetzt in die Folge entlassen, Thomas, was machst du eigentlich im Sommer?
Im Sommer werde ich mich freuen auf ganz, ganz spannende Vorträge in Göttingen, wenn du das meinst.
Das meine ich, genau. Bei den Datafuller Unternehmenstagen sind wir nämlich beide auch wieder mit dabei. Als Gäste diesmal nicht mehr auf der Bühne, war wohl nicht so gut, dass wir wieder hin dürften. Nein.
Aber wir hatten unseren Moment, Tobi. Also,
wir hatten unseren Moment, ja, genau. Wir werden auf jeden Fall auch da sein und noch viele andere. Das Oberthema ist KI und Nachhaltigkeit. Peter Berg ist zum Beispiel mit dabei mit einem Vortrag. Haben noch viele, viele andere. Guckt bei uns auf die Website. Jetzt ist, glaube ich, heute der 1. April. Wenn ihr das vielleicht hört, dann ist die Frühbucherzeit, glaube ich, schon abgelaufen. Aber auch der normale Kurs ist, glaube ich, echt fair für das, was ihr da geboten bekommt. Und wenn ihr Fragen habt dazu, dann meldet euch doch einfach gerne bei uns.
Genau.
Und jetzt?
In dem Sinne,
Spaß beim E-Baggern.
Und beim Zuhören.
Genau.
Ja, erstmal grundsätzlich, ich bin geboren in Leipzig. Ja, komme also aus einem ganz standardmäßigen Haushalt, Handwerker. Mein Vater ist Handwerker, meine Mutter, Familie. Wir haben gelebt in Leipzig, sind dann letztendlich hier nach Hamm gezogen. Das war in den 89er. 89 sind wir nach Hamm gezogen und im Dreck gespielt natürlich, wir waren immer draußen. Also wenn ich das heute, ich habe letztens noch meinen Kindern gesagt, ich sage, wie sehr ich das eigentlich, wenn ich es mal überlege, sehe, dass unsere Kinder heutzutage, die werden ja gar nicht mehr so groß, wie wir es damals waren. Ja, wir wollten ja permanent raus und es gab immer was zum Spielen. Wir hatten uns getroffen, wir mussten uns treffen und am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort sein letztendlich. Ich bin ohne Smartphone groß geworden. Heutzutage guckt euch die Technik an letztendlich. Es ist ja wirklich beeindruckend, was und womit die Kinder heutzutage klarkommen müssen. Ne? Und das hatten wir damals nicht. Und also wir waren ständig draußen. Also es gab nicht einen Tag, wo wir nicht irgendwo draußen gesessen haben und gespielt haben. Ja, das ist ganz klar. Von daher, der Bezug zum Dreck und zum Draußensein war bei mir auch schon immer gegeben. So ist es nicht.
Und was hast du jetzt danach gemacht? Also quasi, klar, Schule und im Anschluss?
Ja, also erstmal natürlich, klar, neues Umfeld. Wenn man gerade aus dem Kommunismus, sag ich mal, aus Leipzig kommt und kommt dann nach Westdeutschland rüber, ist das erstmal eine Umstellung. Ich habe einen guten Freundeskreis, wir sind gut miteinander aufgewachsen, klar, Schule ganz normal gemacht. Dann Ausbildung mit 16 angefangen, den Großhandelskaufmann bei Bosch. Damals habe ich angefangen im Automotive-Bereich. Eine ganz tolle Firma auch, muss ich dazu sagen. Hat einen tollen Chef gehabt, der mich da weiterentwickelt hat, weil ich immer mit Technik auch stark involviert war. Das heißt, wir haben ja damals, gab es ja eigentlich nur einen Beruf, das war immer so der Kfz-Mechaniker oder wie auch immer. Das wollte ich auch machen, aber habe mich dann für den Kaufmann entschieden. Und lustigerweise, mein Chef, als ich dann sagte, ich möchte noch meine Technikerausbildung machen, sagte er, nein, du machst schon genug mit deinem VW Corrado damals, das reicht dir an Know-how, bilde dich einfach so weiter, ja, mach Schule, mach vielleicht später noch die Betriebswirtschaft oder wie auch immer. Und das habe ich dann tatsächlich auch gemacht mit einem Abendstudium später dann. Bin aber erstmal zu Zwischenstellen halt unterschiedlichste Richtungen gegangen. Das heißt, ich hatte ein ganz klares Ziel vor Augen, dass ich halt irgendwann mal in die Geschäftsführung möchte. Und dieses klare Ziel habe ich immer weiter verfolgt. Und das kann ich auch nur jeden raten, der heutzutage sich auf auf den Arbeitsmarkt begibt und noch nicht ganz so weiß, wohin soll, einfach ein Ziel setzen, wo man sich im Leben hin entwickeln möchte. Und ich glaube, das hilft ganz gut dabei, letztendlich auch alles zu erreichen. Ich glaube, das ist immer, wenn viele das sagen, du kannst heutzutage alles erreichen und manche verstehen das nicht. Ich glaube, du kannst es doch. Also du kannst heute wirklich viel erreichen, indem du sagst, okay, die Ziele sehr hoch stecken. Das war bei mir immer der Fall. Die Ziele sehr hoch gesteckt. Und wenn ich dann das zweite Ziel erreichte oder die Stufe darunter unter dem hohen Ziel, dann war ich immer sehr zufrieden. Also von daher nur das so als Tipp von meiner Seite. Also wenn man das mal so sieht. Und in der Entwicklung halt her, kommen wir nochmal darauf zurück, war es mir halt immer wichtig, die einzelnen Zweige kennenzulernen. Das heißt, ich habe die Servicetechnik kennengelernt, wie das funktioniert mit Disposition, Vermietung. Ich bin später über den Vertrieb, Außendienst letztendlich zur Firma Wackernhäusern gekommen. Bin ich auch sehr dankbar dem Unternehmen, letztendlich die Firma Wackernhäusern, ein deutsches Unternehmen, gut organisiert. Wir wissen inzwischen, wo die mittlerweile stehen. Also es ist ein tolles Unternehmen. Dort konnte ich auch wiederum mich entfalten. Auch da, mein Vorgesetzter hat mir da viele Möglichkeiten gegeben und wir haben dann 10 Jahre die Niederlassung in Hamm hier gemanagt. Sehr erfolgreich, auch mit dem Kollegium und das hat Spaß gemacht und auch den passenden Erfolg. Dann, muss ich sagen, habe ich mich irgendwann entschieden, naja, wie geht's denn weiter? Ne? Also jetzt musst du dich langsam mal bewegen und hatte bei Wackernhäusern halt gefragt, Mensch, wie sieht's denn aus? Wie kann man sich bei euch weiterentwickeln?
Also vielleicht kurz, was war denn dein Ziel, was du dir gesetzt hast?
Ja, wie gesagt, mein Ziel war, in die Geschäftsführung zu kommen. Okay. Ne? Mittlere Management, Geschäftsführung, das war immer so mein Ziel. Nicht unbedingt mit einem eigenen Unternehmen, aber grundsätzlich in einem Firmenkonstrukt letztendlich als Geschäftsführer zu arbeiten. Ja. Das war das große Ziel. Natürlich musste ich das dann... Ja, über mehrere Stationen letztendlich, hat das natürlich gedauert. Also das heißt, die Entwicklung bei Wackernhäusern, wie gesagt, 10 Jahre die Niederlassung, habe mich dann mal irgendwann entschieden, ein Abendstudium zu machen. Als Handelsfachwirt, der dann später als Bachelor of Commerce letztendlich anerkannt worden ist, also international. Bei der IHK mit Abendstudium brauche ich nichts zu erzählen. Ich habe gerade meinen Sohn, der war gerade frisch geboren. Wir haben geheiratet, Haus gebaut. Es war schon eine taffe Zeit. Also das ist sehr anstrengend, aber ich glaube, genau in dem Alter konnte ich es dann machen. Ja, und habe dann, also nach dem Studium letztendlich direkt einen Anruf erhalten von mehreren Unternehmen. Das war gerade so die Zeit, 2015 rum. Und da hatte ich die Möglichkeiten halt als regionaler Vertriebsspezialist zu arbeiten, Vertriebsmanager oder beziehungsweise als Store-Manager. Ich habe mich dann für die Marke Volvo entschieden letztendlich unter Swecon, auch eine ganz tolle Firma. Kann ich auch nur jedem empfehlen, der seinen Weg machen möchte. Ist ein Riesenkonzern auch, der dahinter steht. Und konnte da tatsächlich 4 Jahre meine Erfahrung sammeln im Vertrieb. Gerade was ich sag's immer so gerne, die Champions League angeht mit Baumaschinen. Weil Swecon mit dem Volvo-Produkt bietet ja nicht nur Kompaktbaumaschinen in einer guten Qualität. Die bieten natürlich auch Premium Großmaschinen. Und das Großmaschinengeschäft ist, unterscheidet sich deutlich zu den kleineren Geräten.
Okay.
Weil die, inwiefern? Also beim Kleingerät, glaube ich, fragt nicht immer jeder nach dem Reifen oder was für einen Verbrauch hat die Maschine oder wie auch immer. Klar sind das Faktoren, aber im Endeffekt kommt es, glaube ich, darauf an, was sind die monatlichen Kosten für mich jetzt im Prinzip beim Einkauf oder wie auch immer. Und die Großmaschine an solches, die wird dann sehr speziell. Das heißt, man hat ja ein unheimliches Spektrum an Vielseitigkeit. Das heißt, ich kann ja in der Industrie, in der Gewinnungsindustrie arbeiten. Ich kann beim Gartenlandschaftsbauer mit einem 25-Tonnen-Radlader letztendlich arbeiten. Also es gibt ein unheimliches Spektrum, eine große Spielwiese, kann ich nur jedem empfehlen, die Baumaschinenbranche, die man da letztendlich abdeckt mit. Und da fängt es wirklich tatsächlich an. Man spricht über Verfügbarkeit, über Investitionen, die natürlich viel, viel höher sind als für eine Kompaktmaschine. Und das macht das Ganze so spannend. Ja, also man wird spezieller und die Arbeit gewinnt an Qualität, nicht nur Quantität, sondern an Qualität und das merkt man. Das merkt man tagtäglich, wenn man mit den Inhabern spricht, wenn man mit den Bedienern spricht, auch mit den Fahrern, das ein ganz wichtiges Spektrum ist. Und das konnte ich halt bei Volvo sehr gut lernen und es hat auch unheimlich Spaß gemacht. Ich hatte es vorhin gerade mal erwähnt in unseren Anfangsrunde, letztendlich, dass ich natürlich auch dort sehr, sehr viele Kilometer unterwegs war und nach 4 Jahren wurde ich tatsächlich weich, als man mich dann gefragt hatte, Mensch, möchtest du bei uns den Store Manager machen mit mehr Personalverantwortung? Näher an zu Hause natürlich und gerade, was ich vorhin auch erzählt habe, meine Kinder waren sehr jung und überlegt man natürlich, wie kann man das optimieren, mit einer neuen Aufgabe, mit einem größeren Spektrum und bin dann zur Firma Case gewechselt. Und Case, kann man sagen, ein großer Konzern, 64.000 Mitarbeiter, auch da nochmal ein unheimlicher Schritt, was Reporting angeht, in die Geschäftsführung internationaler Englisch dann letztendlich. Da fing das langsam an, dass man durchweg Englisch gesprochen hat, das Reporting da war und das hat mir letztendlich jetzt geholfen, um dort anzukommen, wo ich heute bin. Also das heißt, in der Funktion als Country Manager, Geschäftsführer für Deutschland, Österreich und Schweiz bei der Firma Liegong und das seit November 23.
Wie gut kannst du Mandarin sprechen?
Gute Frage.
Du sagtest gerade, ne? Unternehmenssprache war Englisch.
Ja, wir versuchen es. Ich habe die Kollegin ja da. Ich versuche immer zu trainieren. Mandarin ist natürlich immer eine sehr große Herausforderung. Ein guter Kollege von mir, der Martin, der spricht schon, der kann sich wirklich durchschlagen ohne Übersetzer. Also das ist wirklich beeindruckend. Der ist da unheimlich fit drin und das ist auch Autodidakt, ne? Das muss man sich auch vorstellen. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich vielleicht gerade mal Hallo sagen kann und mir Getränk oder einen Tee bestellen kann, dann reicht es aber auch ganz. Und also wie gesagt, die Erfahrung mit Mandarin auch in 23, ich kann nur jedem empfehlen, der nach China geht, beeindruckend, wahnsinnig, nehmt ein Handy mit und eine Powerbank. Eine ziemlich große Powerbank, weil sonst kommt ihr nicht immer in den Tag. Das ist das Thema. Also das ist schon interessant.
Wie ist die Kommunikation jetzt bei euch? Also du bist sagte Country Manager oder was bist
Country
du?
Manager für Deutschland.
Was Österreich heißt das? Geschäftsführer hier?
Geschäftsführer oder für Deutschland, Österreich, Schweiz. Ich kurz mal vielleicht was zur Strategie für Liegong, von Liegong. Liegong beabsichtigt auf jeden Fall oder beziehungsweise arbeitet nicht mit einem großen Headquarter in Europa. Liegong setzt da auf die Märkte. Also in 7 Ländern werden wir lokale Hubs bilden, letztendlich Niederlassungen, wie es hier ist, letztendlich angemietet beziehungsweise eigene oder angemietete Gebäude letztendlich, wo wir letztendlich unseren Händlern, weil wir den Direktvertrieb nicht am Kunden machen, wir arbeiten ausschließlich mit Händlern zusammen. Und die Händler haben das Know-how. Die Händler haben nicht nur Know-how, die haben auch die lokalen Märkte letztendlich im Griff. Und natürlich vor allem Mitarbeiter. Mitarbeiter bilden unsere Händler durchweg aus. Die sind da sehr gut, was das Know-how angeht. Und wie gesagt, wir setzen bei Liegong auf die lokalen Märkte. Und deswegen wird es in Zukunft wahrscheinlicherweise in Europa auch 7 lokale Hubs geben. Wir sind gerade dabei. Ich hoffe, dass wir es schaffen, im nächsten Jahr die deutsche GmbH zu gründen. Jetzt arbeiten wir erstmal unter den Niederlanden als Rep Office, heißt es so schön. Und werden da auf jeden Fall den Markt weiter bearbeiten. Und ja, da sind wir ganz gut zu Gange aktuell.
Genau. Also wir haben uns ja kennengelernt beim VD Bung Großseminar in Willingen im Saarlandstern. Da hattest du deinen Stand und ich dachte, ich habe den Stand gesehen und dachte so, ach krass, elektrische Baumaschinen, das wäre ja auch mal was für unseren Podcast. Da habe ich dich angesprochen und deswegen sitzen wir ja auch heute hier quasi. Das war jetzt so das, was mir direkt so ins Auge gesprungen ist. Ich muss ehrlich aber sagen, ich bin jetzt aber auch nicht so in der Baumaschinen-Szene irgendwo drin. Mir sagt jetzt die Firma erstmal nichts. Mhm. Gibt es die denn jetzt schon länger in Deutschland oder?
Ja, also in Deutschland haben wir die ersten Gehversuche gemacht in 2019. Wir haben von dort an das Vertrauen eines Händlers in Berlin gehabt, die Firma Hoffmann. Der hat uns zügig das Vertrauen geschenkt, weil er auch den Markt sieht für chinesische Baumaschinen. Und seitdem arbeiten wir auch in Hoffmann, einer unserer ersten Händler in Deutschland zusammen. Sehr, sehr erfolgreich. Das Team ist jung, dynamisch, hat richtig Spaß an der Arbeit und das merkt man auch auf jeder Messe. Ja, tatsächlich 2019. Liugong gibt es eigentlich seit 1958 im Markt, größtenteils aber im asiatischen Bereich. Und da sind wir tatsächlich auch im Radladerbereich Marktführer. Ja, das kann man jetzt hier in Europa nicht ganz verstehen, aber wenn wir die ganzen Stückzahlen mal anschauen, die weltweit laufen, können wir uns schon mit stolzer Brust behaupten und sagen, wir können Radlader bauen, wir sind hier auch Marktführer, was das angeht. Mhm. Das ist in Europa noch nicht so, wird aber kontinuierlich steigen, weil wir natürlich auch möchten, letztendlich, wie du es schon bereits angesprochen hattest, mit den elektrischen Baumaschinen hier Fuß fassen. Ich denke, der europäische Markt gibt da eine Menge her. Die nordischen Länder sind da schon deutlich weiter als wir in Deutschland. Ich glaube, aufgrund der Thematik, weil sich noch nicht jeder, ja, wie soll ich sagen, fremdelt, ist das der richtige Begriff mit Elektromaschinen? Vielleicht nicht, aber ich würde eher sagen, ja, nicht jeder beschäftigt sich so richtig damit. Ne? Was ist damit? Ich glaube auch, dass nicht jeder weiß, dass wir uns straffe Klimaziele geschaffen haben, ja, bis 2030.
Das ist um 65%. Ja, im Wahlkampf so ein bisschen zurückgerutscht.
Ja, das ist zurückgerutscht. Ja. Ich glaube aber trotzdem, dass wir in Europa daran halten werden. Da sind wir auch schon zu weit fortgeschritten. Ich persönlich war ganz zu Anfang mit der Elektrotechnik auch, wie soll ich sagen, erstmal überfordert. Weil ich gesagt habe, nein, Elektro, das muss stinken, das muss rauchen, das muss qualmen, da muss was kommen. Ich bin so ein Motorenthusiast und die Ingenieurstechnik, die auch in dem Motor drin steckt, dieses Orchester an Teilen, die sich da bewegen und, ja, und auch Musik machen und letztendlich, auch wenn es dann als Krach rauskommt, aber das finde ich halt so beeindruckend und das ist eine hohe Ingenieurskunst. Der Ottomotor, Dieselmotor, wir kennen sie alle, das sind unsere Wurzeln und da war ich erstmal wirklich stark überfordert mit dem Begriff, jetzt müsst ihr nur noch Elektro machen. Und ich dachte mir, oh mein Gott, was ist denn jetzt mit Elektro? Das geht ja nicht. Dann cutten wir komplett einen Wirtschaftszweig letztendlich. Und das war so für mich dieser erste Berührungspunkt mit Elektrofahrzeugen, mit Motoren. Wie wird das laufen, wenn wir keine Motoren mehr in Europa einführen dürfen und sonstiges? Mittlerweile, da ich jetzt auch Elektrobaumaschinen verkaufe, immer mehr im Thema mich beschäftige, bin ich doch weitaus überzeugt. Wie hat das angefangen? Ich bin ganz ehrlich, guck mir mal auf den eigenen Wagen, auf das eigene Auto letztendlich. Und ich denke, das kann man ein wenig auf die Arbeit umlegen. Wenn wir auf das Elektroauto heute schauen, die normale Gewohnheit, die ich pro Tag zurücklege, nicht wenn ich im Vertrieb arbeite, aber als normaler Mitarbeiter oder wie auch immer, ich denke, wir kommen
kann auch. Aber geht auch im Vertrieb. Im
Vertrieb geht das auch, aber ich sag mal, die normalen Kilometer pro Tag sind vielleicht 60, 100 Kilometer beim Fahrzeug. Und wenn ich das mal so resümiere, macht ein Elektroauto dann auch Sinn. Wenn ich dann einmal oder zweimal im Monat wirklich größere Strecken fahre, dann nehme ich mir mal die Zeit und mache vielleicht eine Mittagspause und stecke das Auto an. Und das ist ein Mindset, das muss man begreifen. Und wenn man das so verinnerlicht hat und guckt mal selber wirklich auf sich selbst, dann sieht man plötzlich ganz schnell, hey, das macht durchaus Sinn. Und ich kann auch was tun, was nachhaltig ist letztendlich. Ne? Und wenn wir dann alle Komponenten betrachten, die in der Batterie letztendlich oder im Elektrobetrieb unterwegs sind, was auch Verschleiß angeht, was auch Zuverlässigkeit angeht, Verfügbarkeiten, dann macht das schon teilweise Sinn. So, und ich sage teilweise, weil wir nicht ganz so naiv sind, sagen, hey, es muss nur noch alles rein Elektro sein, nein, Gottes Willen. Wir machen da Elektro, wo es Sinn macht. Und das sieht man auch an unserer Produktlinien. Im Übrigen haben wir über 40 Produkte, die elektrisch schon in dem Markt etabliert sind. Fangen wir an bei dem kleinen 9018 Minibagger, den wir letztendlich, also eine 1,8 Tonnen Minibagger, den wir auf der Bauma letztendlich mit vorstellen, über den 820 TE, der für eure Branche sehr, sehr interessant auch ist, ein 6,5 Tonnen Radlader unter 2,52 Meter Bauhöhe, zwei Türen, absolut das Paradestück, 6,5 Tonnen Radlader, die hat eine unheimliche Leistung. Und wenn wir das dann alles betrachten, von der Elektrotechnik her, dann machen diese Geräte auch Sinn im alltäglichen Arbeiten, auch für jeden Gartenlandschaftsbau. Kommen wir vielleicht
gleich. Aber hast du im Prinzip ja, also einfach mal ganz platt, ne? Eigentlich so zwei Vorurteile, mit denen du erstmal umgehen musst, oder? Das eine ist wahrscheinlich, Firma kennt man nicht, kommt aus China, weiß ich nicht. Und das andere elektrisch.
Absolut, absolut. Also das sind genau die Herausforderungen, die ich brauchte. Okay. Ich stehe immer gerne auf Herausforderungen, ja klar. Leute davon zu überzeugen, wirklich von etwas, was auch wirklich Sinn macht. Ich bin auch der Überzeugung, dass man, wenn man ein Produkt verkauft, dass man deutlich dahinter stehen sollte, weil verkauft sich's einfach besser. Und ich kann auch mich mehr einsetzen dafür. Das ist halt einfach so. Und das haben wir getan. Wir haben uns von der Qualität von den Liogong-Produkten überzeugt.
Dann was heißt wir?
Kann ich sagen. Ist ein guter Freund von mir, den ich eigentlich schon seit der ersten Baumaschine mitbegleite. Wir haben uns kennengelernt bei Wackernhäusern. Hat damals noch für Gleisbauer gearbeitet, ist ein eigener Unternehmer und fährt eigentlich alles an Baumaschinen. Und
ist das dieser, der Martin, wovon du
gesprochen? Nee, das ist der Harry Hager, der ist Produktspezialist oder beziehungsweise Demofahrer bei uns. Den habe ich mit an Bord letztendlich. Und den kann ich vertrauen, speziell was Verhaltensweisen bei einer Baumaschine angeht, und der wird mir immer die Wahrheit sagen. Das hat er mir in allen Regionen schon gesagt, bei jedem Hersteller, bei jedem Anbieter, wo ich schon war, hat er mir immer ein offenes Wort gesagt, Mensch, hier, das ist nicht gut, das kann ich nicht kaufen, baue ich das Produkt. Und das zeigt mir einfach eine wirklich zuverlässige Quelle letztendlich, weil wenn ich jetzt mal auch wieder Parallelen suche im Motorsport zum Beispiel, da frage ich ja auch nicht einen Ingenieur, wie fährt das Auto? Ja, der Ingenieur baut das Auto letztendlich und der Rennfahrer, der sagt mir dann, ja, das fährt sich gut oder wir brauchen da noch Verbesserungen. Und da muss ich sagen, hier bei Liogong, obwohl das ein Riesenkonzern ist mit fast 5 Milliarden Euro Umsatz weltweit, mit über 17.000 Mitarbeitern letztendlich plus minus, die haben einen unheimlichen Bezug zum Fahrer, zu den Kunden. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Martin letztendlich, der dann Produktspezialist ist, der sich dann mit dem Harry Hage zum Beispiel und mit dem Ingenieuren direkt vor Ort auseinandersetzen und dann die Geräte letztendlich auch für den Markt einsatzfähig machen.
Und bist du da mit dem Harry nach China gefahren und bis Radlader gefahren oder wie stelle ich mir das jetzt vor?
Gute Frage, nein, wir haben uns kurz entschlossen dazu entschieden, von Dortmund aus nach England zu fliegen. Der Flieger war günstiger als ein Taxi. tatsächlich, und wir haben in Plantworks in 23 uns die Geräte angeschaut. Und das Schöne war, Plantworks hatte wirklich sehr, sehr viele Hersteller dort vor Ort. Wir hatten wunderschönes Wetter. Alle englischen Kollegen haben zu mir gesagt, Mensch, ihr habt den besten Tag erwischt, weil bei uns regnet es sonst immer. Ja. Wir hatten tatsächlich uns Sonnenbrand geholt und die ganzen Faktoren, die man sich bei schönem Wetter holen kann. Auf jeden Fall konnten wir dann wirklich alle Geräte testen. Wir waren wirklich unverbindlich dort und haben uns mit diversen chinesischen Anbietern auseinandergesetzt, die Liogong natürlich auf der gleichen Ebene begegnen, beziehungsweise teilweise noch größer sind und halt in der Frage, in der Grundfrage, was machen die Maschinen? Sind die tatsächlich besser? Oder wie sieht das aus? Und am Ende des Tages müssen wir echt klar und deutlich sagen, die Referenz habe ich, die kann ich weitergeben. Der Harry, der hat dann auch im Endeffekt gesagt, wenn ich auf so eine Messe gehe, dann möchte ich schon, dass die Maschinen vernünftig eingestellt sind. Vielleicht waren sie auch nicht richtig eingestellt, das kann man nicht sagen, aber grundsätzlich möchte ich das als Fahrer sehen und das habe ich bei Liogong tatsächlich erlebt. Und das habe ich wirklich, die waren bei diversen, ich könnte sie jetzt alle aufzählen, mache ich aber nicht. Und da waren die Geräte wirklich nicht richtig eingestellt und der Fahrer war sofort, ich habe das gesehen, er war deprimiert. Ja? Er war irgendwie, oh was, das sieht toll aus, die Maschine, aber die läuft nicht. Mhm. Und das hat Liogong tatsächlich hinbekommen. Das war auch so der Faktor, wo ich gesagt habe, wenn er den Menschen überzeugt, dann habt ihr 50% schon mal von meiner Entscheidung. Letztendlich, um hier weiterzugehen. Und man sieht, wie gesagt, dass wir in der DNA letztendlich auch eine Qualität drin haben. Wie gesagt, das wurde auch unter Beweis gestellt, dass Liogong Premium-Komponenten verbaut. Also von dem Bosch Rexroth-Hydraulik, Cummins-Motoren im Dieselbereich, Kawasaki-Hydraulik, setzt Liugong schon sehr auf Premium-Komponenten. Und das macht es, glaube ich, auch einzigartig. Und dann noch zusätzlich die Komponente, dass die Ingenieure wirklich sehr auf die Märkte hören und deswegen auch die lokalen Hubs.
Ne? Okay. Ja. Sieht die Maschine in Deutschland dann anders als die in China? Wenn du jetzt sagst, irgendwie, die sind auf die also angepasst und eingestellt und so weiter, Größe der Menschen, ich keine Ahnung.
Ja, ja.
Ist das ein Unterschied? Oder?
Gute Frage. Das ist tatsächlich, die Frage habe ich häufiger schon gehört letztendlich. In China sind die wirklich anders. Das heißt, das sind dann kleine Komponenten, sei es Joysticks, sei es Komfortsitze, sei es die Übersicht nochmal in der Kabine, sei es Materialien, die verbaut sind. Speziell im Elektrobereich, gerade bei den großen Radladern, sind kleinere Akkus verbaut als bei uns in Deutschland. Wir arbeiten mit den großen Radladern mit 423 kW.
Das finde ich krass. Also für, ja. Kannst du was damit anfangen? Also unsere Autos haben so ungefähr um die 70 ja. Kilowattstunden. Das ist schon mächtig, ne?
Ja, ja. Also wir wollen auch letztendlich, dass eine Baumaschine einen Arbeitstag durchhält. Mhm. Und das können wir sehr gut im Gegensatz zu unseren Wettbewerbern. Im kleineren Bereich, hier der 9027 zum Beispiel, ja, da ist es so, dass der 3 bis 5 Stunden durchhält. Und wir sprechen von einer durchgängigen Arbeitszeit, nicht mit Zwischenladung. Ja, das muss man auch nochmal beachten hier, ganz klar an dieser Stelle.
Ja gut, und den mache ich ja nicht aus. Ne, das ist ja, ne, der wird ja sonst weiter
ja,
im Standgas laufen oder so stellenweise.
Wenn genau.
Ich nicht arbeite, aber da wird der dann nicht.
Er wird nicht so gefordert, ne?
Ja, aber da kommen wir gleich nochmal zu diesem, ja. diesem andere Ablauf irgendwie, ne? Aber erstmal so rein dazu, was irgendwie anders ist. Das hat mich natürlich interessiert, ne? Weil wenn man sich dann irgendwie vorstellt, vom Auto kennt man es vielleicht, bei Mitsubishi Fuso, aus eigener Erfahrung sind die Kabinen jetzt heute vielleicht nicht mehr, aber früher waren sie sehr viel kleiner als ein Beispiel beim Mercedes oder beim Crafter oder wie auch immer, ne?
Korrekt. Ja, also wir sehen auch in unseren Serien letztendlich, gerade was die Serie Radlader Bagger angeht, da sehen wir deutliche Sprünge. Wenn wir jetzt die H-Serie anschauen, die war noch ein bisschen old-fashioned letztendlich von der Kabine her. Die wurde in der Serie geändert auf neuere Kabinen, größere Kabinen letztendlich. Und die Materialien wurden angepasst, auch größere Displays. Die neue T-Serie, die wir jetzt auf der Bauma vorstellen, kommt vorbei, guckt sie euch an. Das ist Wahnsinn, also was da verbaut wird für Materialien. Große Displays, Touch-Displays, die sich letztendlich mitbewegen, die sie unterschiedlich verstellen können und also da kommt ein deutlicher Einfluss von Europa mit und das sehen wir in den Geräten und natürlich partizipiert China davon auch. Aber in China werden auch teilweise noch andere Modelle gebaut für den Gesamtmarkt. Ja, das ist dann Abgasstufen oder unterschiedliche Akkutechnik, die es da gibt und ja, also es gibt tatsächlich unterschiedliche Geräte.
Wie sind da so die Entwicklungsstufen? Also ich hatte gelesen, in Polen habt ihr, glaube ich, eine Produktionsstätte für Europa, ist das richtig?
Nicht mehr, die wurde jetzt verlagert. Es ist ein Dresda-Raupenwerk gewesen, also wir bauen auch Dresda-Dosa-Raupen, letztendlich kleinere Planierraupen bis größere Planierraupen, die wirklich dann auch in den Markt passen. Die Produktion wurde umgelegt nach China. Weil wir da einfach deutlich modernere Werke hatten als in Polen. Die Entscheidung war im Endeffekt gut, weil auch dann sich Prozesse leichter steuern lassen. Heißt, von der Ersatzteilverfügbarkeit bis hin zum wirklich guten Erläuterungen, Service Manuals, also Betriebsanleitungen, wirklich Ersatzteilverfügbarkeiten, Nachhaltigkeit auch in den Werken letztendlich. Ich weiß nicht, ob vielleicht mal nachher die Smart Factory, die ihr euch nochmal anschauen könnt. Das ist wirklich beeindruckend, was die hier machen. Die arbeiten mit viel weniger Mitarbeitern als das, die wir hier in Deutschland unterwegs sind. Das sind modernste Werke. So ist es, dass wir dann die Produktion umgelegt haben. Dort vor Ort, was aber das Werk war damals von Dresda, das ist jetzt heutzutage unser Logistikzentrum in Stalowa Wola. Von dort aus bieten wir europaweite Logistik an, also von einem auf den anderen Tag die Lieferung. Und unsere Händler, die bevorraten halt auch nochmal einen großen Anteil an Ersatzteilen, die Dailies, die Tagesdreher sind, sage ich jetzt mal. Und von Polen aus können wir dann dementsprechend liefern, also auch von China aus per Luftfracht ist das natürlich auch möglich. Somit bieten wir halt auch Verfügbarkeit an. In den Märkten.
Wer hat da den größten Einfluss dann hier in Europa? Wie läuft denn das ab? Also der Martin zum Beispiel oder also Leute, die dann irgendwie sagen, wir brauchen jetzt diesen größeren Display hier für den Harald auf der Baustelle hier in Deutschland oder weiß ich nicht, der Sitz muss anders geschaffen sein, es muss eine andere Federung sein. Wie läuft das dann ab hier?
Das ist eine gute Frage. Also den meisten Einfluss, den haben nicht wir, den haben die Fahrer letztendlich. Ja. Und tatsächlich ist, wenn wir Vorführungen machen an der Stelle, dann kann es teilweise schon sein, dass in dem fortlaufenden Bestand letztendlich diese Verbesserungen mit umgesetzt werden. Und das geht sehr, sehr schnell. Also wir können dann entsprechend teilweise manchmal von 4 Wochen, ja, dass wir mit der nächsten Bestellung, wenn wir ein Gerät bestellen, schon teilweise eine Neuerung drin haben für den Kunden, die er beeinflusst. Und deswegen die Schnittstelle an sich ist Martin, natürlich. Das ist unser A und O für den deutschen Markt hier. Er ist sehr wichtig für uns, dass er die Schnittstelle letztendlich bildet zwischen China-Ingenieuren und letztendlich den Fahrern und den Händlern. Und da setzen wir großen Wert drauf. Und ich glaube, Martin hat auch unheimlich Spaß bei der Arbeit, weil er genau das entwickeln kann. Also er kann letztendlich Verbesserungen einfließen und sieht die dann zusammen mit den Fahrern, das Feedback von den Fahrern, von den Unternehmen letztendlich, wie schnell das eigentlich gehen kann, wo ja die meisten heutzutage ziemlich eingefahren sind.
Kommuniziert ihr dann mit den Niederlanden oder wie läuft das? Also oder direkt nach China oder?
7 Stunden Zeitverzögerung.
Ja.
Jetzt muss man dazu wissen, in China arbeiten die Menschen alle ungefähr 6 Tage die Woche, 10 Stunden. Ja? Also das ist in Höchstzeiten 6 Tage, 10 Stunden, ist da schon ordentlich was zu tun. Letztendlich die Verfügbarkeit von Mitarbeitern in China ist immer mit einer Zeitversetzung von 7 Stunden gegeben. Dann ist er im Austausch letztendlich über sogenannte, Short Messenger heutzutage, ja. Da arbeitet China mit sogenannten, Facial-Programmen oder Teams. Teams wird nicht unbedingt funktionieren in China letztendlich, aber wir arbeiten damit E-Mails oder Short Messenger. Es ist sogar so, jetzt muss man sich das mal auch vor Augen zeigen. Martin, ich gab da einen guten Fall. Der Martin, der brauchte dringend Informationen, das war 16 Uhr, glaube ich, über ein Gerät. Und hat dann über die sogenannte Messenger-Gruppe eine Frage gestellt. Und man musste sich vorstellen, wenn man dann 16 Uhr plus 7 Stunden, ist es schon ziemlich spät für einen Kollegen. Aber er hat direkt Antwort erhalten und das war beeindruckend. Und somit konnten wir dann auch schon gewisse Dinge lösen. Also die geben wirklich alles, um letztendlich auch auf den Kernmärkten, und die Kernmärkte hier in Europa, ist Deutschland, Frankreich und England letztendlich. Italien spielt natürlich auch eine Rolle letztendlich mit dabei, auch für Europa, weil wir vom gesamten Unternehmensumsatz 25% ausmachen.
Okay.
So, und deswegen haben wir einen hohen Einfluss letztendlich auch in Europa. Und das sehen wir ganz gut halt auch gerade was elektrische Baumaschinen angeht.
Genau, ich würde jetzt tatsächlich, wo du es gerade angesprochen hast, eine super Überleitung, elektrische Baumaschinen. Also ein Vorurteil haben wir gerade, denke ich mal, ausgeräumt können mit China, denke ich. Das andere, elektrische Baumaschinen, wir haben es ja bei den Autos auch gehabt, als wir die Folge hier hatten, mit dem Sprinter, mit dem E-Sprinter, war ja auch häufig dann das Thema, okay, wie ist die Akkuleistung, wie lade ich den auf, was ist im Winter? Vielleicht können wir diese Themen einfach mal, oder? Chronologisch einmal
abarbeiten. Ja, klar, gerne.
Sehr gerne, sehr gerne. Also wo fange ich an? Erstmal mit der Beruhigung. Letztendlich eine Akkutechnik ist natürlich was Neues. Und wir sehen natürlich in unserer Akkutechnik, wir arbeiten mit dem Marktführer zusammen, mit den Marktführern, muss ich dazu sagen, in den kleineren Bereichen mit EVE und in den größeren Bereichen mit Kattel. Und Kattel kennt man vielleicht aus dem Tesla. Kattel ist einer mit der Marktführer gerade im Lithium-Eisenphosphat-Akkubereich. Komme ich später nochmal zu Lithium-Eisenphosphat.
Oh super, aber das wollte ich nachher nämlich noch fragen. Ja.
Genau.
Und dass du da informiert bist.
Ja. Also
durch den Technik Thomas Nörd ein bisschen.
Ja, das ist gar kein Problem. Ist auch eine ganz spannende Geschichte, weil das sollte man auch wissen, gerade wenn man sich mit Akkutechnik beschäftigt. Komme ich aber später nochmal zu. Worum es geht bei uns in der Akkutechnik ist letztendlich, um Vertrauen zu schaffen. Wir haben mittlerweile über 1,6 Millionen Betriebsstunden Elektroerfahrung weltweit. Ich denke, das sucht seinesgleichen auf dem Markt. Natürlich ist das schön zu wissen und wir können auch beruhigt sagen, dass wir bei unseren Akkus inzwischen 5 Jahre und 10.000 Betriebsstunden Gewährleistung geben. Auf die kleinen geben wir 5 Jahre und 8.000 Betriebsstunden, weil 10.000 macht eher keinen Sinn nach 5 Jahren. Bei den kleineren Baumaschinen kriegt man selten über 8.000 Stunden auf den Akku. Aber das schafft zumindest erstmal Vertrauen. Und das Vertrauen wollen wir halt haben, speziell bei unseren Anwendern. die damit arbeiten. Ja? Also eine Baumaschine läuft in der Regel ja 4 bis 5 Jahre auch im Kompaktmaschinenbereich, dann gibt man die meistens ab. Wenn dann bei dem Akku zum Beispiel der State of Health, also Zocklevel, sagt man so schön, unter 80% sinkt, das kann man bei unseren Baumaschinen sehr gut sehen. Ja? Man kann da in dieses Menü reingehen, in den Batteriestand reingehen, welche Energie oder beziehungsweise welchen Lebenszyklus habe ich bei dieser Batterie noch, das kann man dort ganz gut sehen. Und ich bekomme gleichzeitig angezeigt, wie zuverlässig der Akku noch arbeitet. Das heißt, das ist
spannend.
Ja, das ist wirklich spannend, denn das Gute ist, wenn man sich jetzt Gedanken macht über das zweite Leben, ja, kann ich nämlich genau das machen. Also das heißt, ich gehe auf die Baumaschine drauf und weiß ganz genau zum Beispiel, ja, ich brauche eigentlich so ein Hochlader, den ich noch brauche, aber der läuft nicht den ganzen Tag, der läuft mal eine Stunde oder was weiß ich immer, dann kann ich mir bequem so eine elektrische Baumaschine nach 5 Jahren kaufen, weil selbst wenn der Level unter 80% ist, kann ich ja mit dem immer noch 4 Stunden, fast 3 Stunden arbeiten. Ne?
Okay. Das ist halt so. Sowas zeigt unser Auto zum Beispiel gar nicht an. Ne? Das ist, das muss man auswerten lassen dann von Systemen. Ne? Das kann man, geht ja auch irgendwie einfach. Mhm. Aber so vom Hause aus, ohne irgendwelche Apps oder so, glaube ich, zu installieren, geht das zum Beispiel jetzt bei einem Tesla oder bei einem VW oder so jetzt erstmal nicht. Mhm. Bei eurer Maschine zeigt er dann einmal an diese Resthaltbarkeit der Batterie oder was? Korrekt. Also das kennt man ja aus dem iPhone auch. Ne? Wenn man iPhone aufmacht, sieht man auch sofort, wie gesund ist die Batterie.
Genau.
Und das andere ist die Leistung? Oder sieht man da auch was? Oder was sieht man noch alles?
Ja gut, natürlich habe ich als Fahrerinformationseinheit, also das Display letztendlich vor mir, die natürlich, klar, einen Wert von einem Akku anzeigt. Ja, ja. Wie stark ist er noch geladen?
Ja.
Wenn wir jetzt bei dem 820TE mit 70 kW zum Beispiel den Akku anschauen, wenn der voll geladen ist, kommt man eigentlich 5 bis 6 Stunden über den Arbeitstag. Ne? So, und das kann man dann sehen, natürlich, klar. Die Batterie verfügt über ein Batteriemanagementsystem letztendlich. Entschuldigung. Dieses Batteriemanagement ist letztendlich dafür verantwortlich, auch den Fahrern eine gewisse Sicherheit zu geben. Ebenfalls werden die Batterien gekühlt und geheizt. Weil was man vorher nicht weiß mit Elektro und Akku, da hört man, naja gut, mein iPhone funktioniert ja in der Sonne nicht mehr so gut und mein iPhone funktioniert ja in der Kälte nicht mehr gut. Und unsere europäischen Autohersteller, ja, da sinkt auch schon manchmal die Zuverlässigkeit vom Akku, wenn man ins Auto einsteigt. Was passiert da? Und da muss man sich halt mit der Elektrotechnik ein bisschen beschäftigen. Es passiert eigentlich Folgendes, dass der Akku unter gewissen Temperaturen eine optimale Leistung hat. Aber sobald ich kälter oder wärmer werde, kann der Akku das nicht mehr abgeben. Aber er hat die Leistung noch. Das heißt, der Strom kann letztendlich nicht aus der Batterie dermaßen vorhanden und wieder an die Maschine zurückgegeben werden, wie ich es eigentlich erwarte. Und bei uns ist halt ein Wasserkühler letztendlich mit dabei, der die Batterien letztendlich auf die richtige Betriebstemperatur. Jetzt haben wir es. Danke.
Ja.
Bringt letztendlich und somit dann die durchgehende Leistung zur Verfügung stellt.
Okay. Bei einer Baumaschine ist das, glaube ich, ja noch wichtiger, glaube ich, weil er mehr Leistung in dem Sinne ja braucht, um Sachen zu heben und so weiter, damit er diese Energie hat. Beim Diesel kennt man das ja, man macht die Maschine an im Winter, gerade wenn es ganz kalt ist, aber aus anderen Gründen. Mhm. Es geht ja mehr darum, glaube ich, Schmierstoffe zu erwärmen, dass der Motor flüssig läuft, dass man da irgendwelche Schäden dann hervorbeugt. Ne? Bei den Elektromaschinen stelle ich mir das dann so vor, wenn ich jetzt meinen Bagger auf der Baustelle habe, ich komme zur Baustelle und der ist jetzt mal nicht am Strom angeschlossen, sondern der hat noch genug Speicherstrom drin. Kann ich dann irgendwie sagen, so, ich bin gleich in einer halben Stunde auf der Baustelle, bitte mach dich schon mal warm oder wie läuft das?
Es wird also in Zukunft so laufen, dass es dafür Apps gibt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, da müsste ich den Martin nochmal fragen, wann der Zeitpunkt da sein wird. Also es gibt sozusagen eine Remote-Verfügbarkeit für diese Geräte. Dann kann man über App in naher Zukunft auf jeden Fall die Geräte entsprechend beheizen oder beziehungsweise überprüfen, weil die Heizungen sind ja teilweise elektrisch. Das heißt, ich habe auch sofort eine Heizung dort vor Ort in der Kabine. Eine Klimaanlage im Übrigen auch. Das sind die Geräte auf jeden Fall. teilweise sogar serienmäßig mit ausgestattet, muss man dazu sagen. Und dann habe ich natürlich den ganzen gesamten Komfort. Ne?
Wie lange dauert das, bis die Batterie? Weil wir haben jetzt Lithium-Ionen-Akkus. Mhm. Lithium-Eisenphosphat ist ja nochmal was anderes.
Genau. Der Unterschied eigentlich beim...
Tobi, sorry. Ja,
das, ist okay. Ja, das ist tatsächlich so. Das ist eine gute Frage, weil gerade die meisten Hersteller aus dem westlichen Bereich arbeiten mit Lithium-Ionen-Akkus. Also es gibt ja unterschiedlichste Akkutypen letztendlich. Die meistverbreitesten Akkus sind halt Lithium-Ionen beziehungsweise Lithium-Eisenphosphat.
Genau, aber der Unterschied natürlich beim LFP und beim Lithium-Ionen-Akku. LFP ist, soweit ich ja mal weiß, hat das ja kein Problem, irgendwie, wenn man den immer auf 100% genau volllädt. Das ist bei unseren Autos ein bisschen anders, ne? Man muss ein bisschen mit Batteriegesundheit drauf achten. Und natürlich die Einflüsse von Temperaturen sind da ja nicht so. Und die Haltbarkeit. Also
richtig.
Durch viele Vorteile, glaube ich mal, gerade bei den Baumaschinen. Aber sind schwerer, ne? Oder wie?
Ja, die sind, naja, was soll ich sagen? Von dem Gewicht her würde ich noch nicht mal sagen, dass die unbedingt schwerer sind. Die Batterien sind natürlich bei uns aufgeteilt in unterschiedlichen Packs. Das heißt, letztendlich, man arbeitet da mit kleineren Packs letztendlich zu einem großen Gesamtpaket. Aber ich glaube, der wichtige Faktor hier ist A, wirklich die Zuverlässigkeit des Akkus und die Sicherheiten, die der Akku bietet. Natürlich zudem auch nochmal, was du gerade angesprochen hattest, auch wegen den Ladezyklen. Wenn man das mal vergleicht, der ist da deutlich zuverlässiger. Und ich habe, wenn man das mal schaut, gerade mit einem Lithium-Eisenphosphat-Akku, wie gesagt, der erst bei 800 Grad thermisch durchgeht, ist man da deutlich sicherer unterwegs. Ne? Das schafft Vertrauen letztendlich zur Maschine. Und dann, ja, natürlich letztendlich auch für den Bediener bietet das viele Vorteile. Ja? Wenn ich heutzutage mal einen Elektro- oder einen Akku vergleiche mit Elektromotoren zu einem Diesel, dann ist es auch so, das sage ich auch immer wieder ganz gerne, ist es ein Mindset. Ja, das heißt, ich muss diese Maschine tatsächlich vielleicht öfter mal am Tag auch anschließen, damit sie einfach zuverlässiger ist, damit ich auch den Akku schone, weil der mag das, wenn er geladen wird,
ja,
letztendlich. Und
steht er, lädt er, sagen.
Ja, genau, richtig. Ja. Ja,
das aber das finde ich einen guten Punkt gerade, weil ich bin jetzt auf der Baustelle.
Ja.
Und wo lade ich die denn dann?
Ja, das ist genau die gute Frage, die du jetzt stellst. Also in der Regel sind die kleinen Kettenbagger, den kann ich ja mit einem normalen 3, also mit einem normalen Hausanschluss laden, mit 220 Volt. Natürlich.
Aber dann braucht er ewig, oder?
Der braucht er ewig, das ist ja richtig.
Also ja, wie unsere Autos auch.
Ja. Der hat ja 3,5 kW. Also 3,5 kW kriegt man eigentlich aus einer normalen Steckdose raus.
Ja.
Wenn ich eine Wallbox habe, die dann dreiphasig läuft, mit einem Elektroantriebauto oder mit einem Elektroauto letztendlich, mit einer Wallbox kriege ich tatsächlich mehr, dann sind es 4,5 kW oder wie auch immer. Aber auch, wir können auch deutlich höhere Ladeleistungen dort rausbekommen. Also das heißt, ich kann so einem Gerät, also die Geräte sind alle grundsätzlich dafür ausgelegt, dass man den in einer Stunde vollladen kann. Ne? Das ist auf jeden Fall mal die Aussage, die man treffen kann. Und dann muss man natürlich gucken, klar, im Gartenlandschaftsbaubereich, ja,
wir haben natürlich
definitiv also,
Sinn. Ja, es gibt natürlich jetzt klassische Hausgarten, Galabau, aber es gibt ja auch Großbaustelle.
Ja, genau.
So, ne? Oder halt auch Erschließung, ne? Dass wir sagen, okay, da habe ich wahrscheinlich vielleicht irgendwo einen Stromkasten, vielleicht, wenn die Leitung schon liegt, weiß ich nicht.
Oder das Thema Battery Packs, das hatte ich in Holland auf der Messe öfter jetzt gesehen. Richtig große Battery Packs, die wahrscheinlich dann auch zum schnellen Entladen dann auch möglich sind.
Ja, also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Also wenn ich wenn ich auf einer Baustelle bin, wo wirklich eine Großbaustelle ist, dann liegt da ja auch ordentlich Strom letztendlich an. Also da habe ich immer einen 380 Volt Anschluss mit 32 Ampere, 16 Ampere oder wie auch immer. Und wenn ich dann natürlich ein Schnellladegerät bei diesem Gerät noch mit dabei habe, dann kann ich den auch innerhalb von einer Stunde wieder vollladen. Das heißt, wenn ich morgens mal beim Frühstück das Gerät einfach anstecke und gehe dann zur Mittagspause und stecke es dann nochmal an, dann komme ich bequem über den ganzen Tag. Ne? Die ersten Tests mit dem Kleinbagger, mit dem 9027, sind so bei 3 bis 6 Stunden, je nachdem, wie ich arbeite damit. Ne? Reine Arbeitszeit. Nicht die, wie sagt man so schön, Standstunden mit dazugezählt, weil der Diesel, wenn er läuft, da zählt natürlich der Stundenzähler permanent. Und auch Tests haben mir dann immer gezeigt, dass man so um die 4 Stunden arbeitet eigentlich im Gartenlandschaftsbaubereich mit so einer Maschine. Und dabei bin ich natürlich im Vorteil mit einer Elektromaschine, weil die hat nicht nur weniger Abgasemissionen, die hat natürlich auch weniger Geräuschemissionen. Und wer das gut kennt, ich meine, einen Yanmar-Motor heute und einen Kubota-Motor als Gartenlandschaftsbauer kann man schon unterscheiden, wenn man morgens im Bett liegt oder wie auch immer mal frei hat. Ja. Den hört man dann schon von Weitem oder macht gerade der Nachbar wieder oder ein anderer Kollege vielleicht gerade den Garten und wird dann immer von so einer Dieselresonanz letztendlich gestört. Ja. Das ist bei den Geräten nicht mehr. Ne? Also man hat wirklich nur noch, man hört die Hydraulik vielleicht arbeiten und wirklich wie so Schippengeräusche, würde ich es nennen, wenn man in den Boden reingeht letztendlich. Und das ist halt nochmal der entscheidende Komfort. Das merkt man auch als Fahrer, wenn man da auf dieser Maschine sitzt. Wenn man den ganzen Tag auf so einer Kabine sitzt und hat man den ganzen Tag wirklich hinten im Garten in ein Grundstück abgezogen, dann kommt man abends nach Hause und dann leuchten einem die Augen und es klingeln die Ohren, sage ich immer so schön. Das ist bei dem nicht mehr so. Ne? Also das merkt man. Das ist ein schönes Fahren und die Kraft, die dort letztendlich anliegt, auch bei den Kleingeräten, die ist wirklich immens. Also ich schaffe auch mit einer kleineren Drehzahl letztendlich die gleiche Arbeit wie mit einer hohen Drehzahl bei Dieselgeräten letztendlich. Ne?
Okay, also ist so das Umdenken, glaube ich, dann auch wie beim elektrischen Fahren einfach, man muss halt gucken, okay, nicht vergessen, den Stecker reinzupacken.
Absolut, absolut. Das ist genau dieses Mindset, was ich meine. Aber ihr könnt euch sicherlich daran erinnern, die Umstellung von Diesel-Partikelfilter-System. Wie oft gab es da die Herausforderung, ach, jetzt steht die Karre. Ich kenne das auch noch, weil ich da für einen Service gearbeitet habe. Ich habe die Zeit mitgemacht und mein Mitarbeiter steht da und der kommt nicht vor und nicht zurück. Mhm. Da musste dann erstmal der Service raus und dann wieder regenerieren. Und das hat sich ja heutzutage letztendlich in das Verhalten der Anwender letztendlich umgesetzt und genauso ist es auch beim Elektro. Ne? Also das heißt, ich muss den mal zwischendurch anstecken, ich muss den mal laden aktuell. Ja? Und wenn man das berücksichtigt und hat dann ein Schnellladegerät vor Ort, dann kommt man bequem mit so einer Baumaschine gut klar.
Also Schnellladegerät vor Ort heißt, ich würde es dann da anschließen oder liefert ihr dann mit? Gibt es das von euch?
Es gibt auch unterschiedliche Optionen. Wir sagen natürlich, klar, der Kunde kann ein Schnellladegerät überall beziehen, kann auch Power-Charging-Stationen beziehen, die es da gibt, wobei die noch vom Wert her sehr teuer sind, meiner Meinung nach. Dann lohnt es sich teilweise öfter mal mit einem Schnellladegerät voranzugehen. Das kann man flexibel mitnehmen. Vorteil natürlich beim Laden, ich tanke nicht mehr Wasser in den Dieselmotor, ich tanke nicht mehr AdBlue in den Dieselmotor, in den Waschbox oder wie auch immer. Also dieses Fehlbetanken findet nicht mehr statt. Ich stecke also nur noch wirklich einen Stecker dran. Mhm. Und dann habe ich natürlich einige Vorteile. Ne? Gerade ich kenne das aus vielen Situationen, wo dann mal wirklich schnell der Wasserkanister geschnappt wird hinten, weil nicht richtig gekennzeichnet. Ja, wird dann in den Dieseltank reingekippt und plötzlich steht man da und sagt, ach du Heilige, was ist denn jetzt passiert? Und es gibt meistens einen Schaden, der ist nicht günstig für einen Gartenlandschaftsbauer. Das ist hier jetzt nicht mehr der Fall. Ne? Also ich habe wirklich nur einen Hydrauliktank da vor Ort, den ich warten muss. Warten auch ein Thema, was wir vielleicht gleich nochmal kurz darauf eingehen können, die Vorteile bringen. Aber grundsätzlich, wenn ich dann einmal damit zurecht und also wie gesagt, meine Verhalten auch entsprechend angepasst habe, glaube ich, kann man sehr gut mit unseren Maschinen dort vor Ort arbeiten. Und das ist ja, das sieht man nicht nur an den Ladeoptionen, die wir hier haben. Wenn ihr mal guckt, gerade die Kleingeräte, die gehen mit einem Typ-2-Stecker zu laden. Typ 2 ist diese Wallbox, die man von zu Hause kennt aus den Autos. Und auch mit einem Rimac-Stecker letztendlich und auch natürlich mit 220 Volt.
Okay, meistens gibt's ja irgendwie beim Kunden, wenn er irgendwie eine Starkstromsteckdose, Drehstromsteckdose hat, darüber wahrscheinlich die Möglichkeit, also sie haben ja auch nicht alle eine Wallbox zu Hause.
Das stimmt.
Darüber könnte ich dann ja laden, wenn ich sage, ey, da muss man sich natürlich mit dem Kunden irgendwie einigen.
Das wäre jetzt die Frage Abrechnung, wie
rechne ich
das ab?
Ja. Genau.
Ja gut, wir haben mal, das ist richtig, also ich habe nicht über die Gelegenheit mit 380 Volt und drei Phasen letztendlich mein Gerät zu bespeisen. Deswegen sagen wir, über die Nacht hin kann das Gerät also auf jeden Fall voll geladen werden.
Ja.
Ja, und deswegen diese 20 kW, die wir hier bei dem Bagger haben letztendlich, wenn wir wissen, 3,5 kW kann ich laden, dann bin ich über die Nacht auf jeden Fall vollgeladen am nächsten Morgen.
Achso, der hat nur 20 kW?
Der hat nur 20 kW.
Batterie. Ja, genau, spannend.
Richtig. Und den kann man dann bequem über die Nacht laden. Mhm. Wie vergüte ich das? Auch da gibt es sicherlich Möglichkeiten, wenn man dem Kunden jetzt zeigt mit einem Stromwächter letztendlich, guck mal, ich ziehe gerade 3,5 kW aus deiner Steckdose.
Ja.
Das sind pro Tag, ich weiß nicht, 9 Euro oder pro Ladung 9 Euro. Da gibt es mit Sicherheit auch Lösungen, wo man ansetzen kann, wo man sagen kann, hey Kunde, ich gebe dir das dann hinterher von der Rechnung wieder. Das wäre eine Möglichkeit. Oder man bringt natürlich mit einem Fast Charger, Power Station, letztendlich seinen eigenen Strom damit auf die Baustelle.
Ja, ich würde es dem Kunden ja eher so verkaufen, ey, wenn ich jetzt einen Diesel dann müsstest du den Sprit bezahlen. Du kannst das mit deinem eigenen Strom, den du selber vielleicht günstiger beziehst, unsere Baumaschinen betreiben. Sparst da sogar noch Geld.
Guter Ansatz, ja genau. Weil
oder?
In der Regel rechnet der, also ich weiß jetzt, ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber ich glaube, in der Regel rechnet man dann die Maschinenstunde ab mit dem Kunden, letztendlich inklusive Fahrer und die Kosten der Maschine. Bringt natürlich den Kunden auch nochmal Vorteile, weil wir gerade, wenn wir über die Allgemeinkosten sprechen, natürlich mit so einer Elektromaschine günstiger auch sind, auch was Wartung angeht und Ausfallkosten letztendlich.
Okay, auch spannendes Thema, weil das hat man natürlich bei der E-Pritsche im Nachgang, haben dann viele gesagt, ja, super Teil, aber halt für viele so ein bisschen Kostenthema gewesen, ne?
Ja, genau. Ja. Die Anschaffung ist teuer. Ja. Aber die Wartung, also das hört man ja auch dann immer von den Leuten, die diese Autos haben, die Wartung ist halt viel geringer als bei einem üblichen Verbrennermotor.
Ja, ist jetzt die Frage, wie viel
was kostet
mich der
letzter Preis
mehr als jetzt ein herkömmliches? Kann man das so pauschal sagen? Gibt es da irgendwie Prozentwerte oder so? Oder ist er günstiger? Keine Ahnung.
Nein. Also er ist schon ein bisschen preisintensiver als der Diesel letztendlich. Klar ist eine neue Technik geschuldet, aber auch daran, immer eine neue Technik, das dauert erstmal ein bisschen zu entwickeln. Vielleicht sind wir später mal da, dass wir sagen können, die Technik wird etwas günstiger. Grundsätzlich rechnet sich aber so eine Maschine. Wir haben bei so einem großen Radlader jetzt zum Beispiel, das haben wir wirklich im TCO, also im Total Cost of Ownership, schimpft sich das so schön, amortisiert sich so eine Maschine nach 2,5 Jahren. Wenn man das dann mal zusammennimmt, so ist es auch bei dem Kleinen letztendlich, mit den Wartungskosten letztendlich, die wir haben, die reduzieren sich bis zu 30%. Ja. Schafft natürlich Verfügbarkeit auf einer Seite auch weil die Wartungsintervalle deutlich höher liegen. Bei den Großmaschinen kann ich jetzt mal sagen, um die 1000 Stunden jedes Mal. Also das heißt, ich habe auch weniger Zeiten, wo ich die Maschine warten muss. Schafft natürlich Vorteile auch, was die Kosten angeht. Und im Großen und Ganzen muss man jetzt auch dazu sagen, gerade im Kostenbereich, da sind wir jetzt noch nicht. Also das heißt, wir haben noch keine Erfahrung oder beziehungsweise unsere Kunden haben noch keine Erfahrung, wie lange hält so eine Maschine. Ja. Wir sind ja relativ neu damit auf dem Markt. Wir sehen aber, auch aus dem Pkw-Bereich zum Beispiel, dass Pkws, die jetzt schon 5 Jahre laufen, deutlich höhere Erwartungen oder Batterieerwartungen haben, als das erwartet worden ist damals, wo das Fahrzeug gekauft worden ist. Das heißt, diese sind noch im Bereich von 90-95% beim Sockellevel. Und genauso ist es bei den Baumaschinen halt auch. Ich habe ja durch die Komponenten, die ich weniger habe in der Baumaschine, kann ich so eine Maschine auch länger einsetzen. Also das heißt ja, eine Maschine ist ja nicht unbedingt schlecht. Das heißt, nach 5 Jahren ist die Maschine ja nicht schlecht. Das heißt, ich kann diese Maschine ja rein theoretisch vielleicht 6 oder 7 Jahre einsetzen, vielleicht sogar 8 Jahre, weil wir wissen, wir haben 2 Elektromotoren da drin. Das eine treibt den Antrieb an und die Hydraulik letztendlich. Mhm. Schafft natürlich eine deutliche, entspanntere Phase für eine Hydraulikpumpe. Damit verschleißt die natürlich auch nicht so schnell. Und das nächste ist, der Elektromotor läuft aus Erfahrung deutlich länger als ein Diesel. Wenn ich mal in die Runde frage, immer bei den meisten Kollegen oder beziehungsweise wirklich bei den meisten Anwendern, warum hast du denn Ausfälle oder warum tauscht du die Maschine? Und dann kommt meistens immer dieser Spruch, naja, der Motor fängt langsam an, dann geht die Lichtmaschine mal nicht mehr, dann hat er die Kompression nicht, weil ich vielleicht mal, weiß ich nicht, fehlgetankt habe oder er springt jetzt nicht mehr so zuverlässig. Und das ist bei den Elektromaschinen tatsächlich ein Unterschied. Und das sehen wir halt auch jetzt in den Jahren, wo wir dahin kommen. Auch in den Vorführungen, die Geräte, die fallen deutlich weniger aus. Und das ist halt einfach so.
Also habt ihr aber schon Erfahrung, dass ihr sagt, bei solchen Geräten, hey, nach 5, 6 Jahren, da tauschen wir einfach die Batterie lieber aus, wo die restlichen Bauteile funktionieren alle?
Naja, so ein Austausch der Batterie ist aktuell ziemlich aufwendig. Ne? Also das heißt, in den kleinen Geräten zumindest. Wenn man Mini-Bagger baut, dann muss man den so kompakt wie möglich bauen und dann muss ich natürlich auch...
Das hat mich auch interessiert, wo die Dinger überhaupt eingebaut sind, auch wegen Schwerpunkt in der Maschine.
Ja, genau, richtig. Ja. Also bei dem Radlader ist es noch relativ einfach, da ist hinten hinter der Achse letztendlich der Akku verbaut mit dem Batteriemanagementsystem. Der ist auch im Hochvolt-Bereich unterwegs. Ja. Letzten Endes, Hochvolt ist auch nochmal ein spannendes Thema, gerade für die Baumaschinenhändler. Und für die Mitarbeiter letztendlich und der Schule Kleine. Und
so,
genau,
Sicherheit
richtig und korrekt. Deswegen ist es auch teilweise auch so wichtig, sich Gedanken auch darüber zu machen. Wie gesagt, so eine Technikeinführung, Innovation, das kostet halt erstmal Geld, natürlich. Aber grundsätzlich so eine Batterie, um darauf zurückzukommen, die ist bei den Minibaggern direkt unter dem Sitz verbaut. Ja, ich habe also ein relatives gutes Gewichtverhältnis. Ja, tägliche Wartung wie Luftfilter von dem Motor muss ich nicht mehr durchführen. Ich muss letztendlich nur noch bei so einem Bagger mal ein bisschen Fett nachpumpen. Ja, und dann war's das. Ne? Also das heißt, es schafft auch Vertrauen. Und ich glaube, wenn sich jetzt mal viele Gedanken machen, gerade größere Gartenlandschaftsbauer heutzutage, die dann teilweise der Herausforderung entgegnen, oh Gott, jetzt keine Ahnung, jetzt ist der Luftfilter zu gewesen, jetzt habe ich da einen Motorschaden, oh Gott, jetzt habe ich da eine Fehlbetankung gerade oder wie auch immer, wie oft passiert das? Also es passiert ja, ist ja auch so ein Tagesgeschäft, dass man ja einfach akzeptiert irgendwo, weil es da ist, ja, weil die Menschen unheimlich unter Druck stehen, auch alle, die Bediener, letztendlich die Geräte bedienen. Aber das habe ich dann nicht mehr bei den Elektromaschinen. Ja. Also ich habe keine Filter mehr, die ich am Motor tauschen muss, die dann ausfallen können.
Wir hatten einen Azubi, den haben wir einen Spitznamen Deisel genannt, aus dem Grund, weil er die Heckenscheren mit Diesel betankt hat.
das eine ist Frage. Beispiel.
Aber du sagtest, bei dem Radlader ist das hinten verbaute Akku. Hm. Mich interessieren so ein bisschen auch Gefahren natürlich, die man vielleicht, wenn man der geübte Radladerfahrer, ich sitze irgendwie seit 20 Jahren auf dem Radlader und bin es gewohnt, mit so einem Gerät zu arbeiten. Ich sag mal, von der Bedienung sind die ja ähnlich. Ich habe eine andere Energie, die direkt frei wird, logischerweise. Das kennt man jetzt auch aus dem Auto. Ne? Wenn ich drauf drücke, dann muss ich erstmal an der Motor dran arbeiten und Energie freigeben, sondern die ist sofort da. Hm. Aber gewichtsmäßig ist das doch ein Unterschied, ne? Weil beim Diesel habe ich natürlich den Treibstoff hinten und belade, also man belädt ja logischerweise immer vorne. Aber ist das manchmal in Gefahr, wie bei Steilhängen oder irgendwie sowas?
Nee, ganz und gar nicht, weil die Gefahr ist ja nicht, also ich fahre mit der quasi eigentlich immer mit einem vollen Tank dahin. Der ist ja jetzt nicht, ja. Nur, wenn der vollgeladen ist, wiegt der ja nicht mehr, als wenn er entladen ist letztendlich. Und das schafft natürlich unheimlich Leistung. Also der, zum Beispiel unser 820 TE, der wird angetrieben mit einem 50 kW Motor, einem, Moment, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, 60 kW Hydraulik.
Genau.
Antrieb richtig. Letztendlich haben wir also 110 kW für die Klasse 110 kW. Da kriege ich also ordentlich Leistung raus. Also wer jetzt in der Klasse 6,5 Tonnen Radlader unterwegs ist, der weiß ungefähr, was er an Leistung zur Verfügung hat. Ganz im Gegenteil, das schafft eine unheimliche Stabilität, sag ich mal, für die Maschine. Das heißt, ich kann auch mehr Gewicht letztendlich mit der Maschine transportieren. Das sieht man in den Kipplasten, da kann sich jeder auf unserer Internetseite davon überzeugen. Und auch natürlich der Komfort, der in der Maschine drin ist. Ne? Also das heißt, wir können mit dem Radlader und was unsere Ingenieure hier geschaffen haben, letztendlich alles einstellen. Das heißt, wir können die Hydraulik komplett einstellen, wir können die Kippzylinder, Armzylinder komplett umstellen, wir können jede Hydraulik umstellen, wir können die Motoren einzeln so justieren, auf den Fahrer anpassen und das können wir alles über das Display. Das heißt, ich muss jetzt nicht mehr mit einem Laptop an die Maschine, das kann ich alles über das Display machen. Ne? Zusätzlich kommt noch hinzu Komfort. Also nicht nur, dass ich zwei Türen habe auf dem bei dem Radlader, letztendlich habe ich auch noch eine zusätzliche Komfortsituation und zwar die Hubarmdämpfung ist das letztendlich. Das heißt, wenn ich mit Material über die Straße fahre, jeder kennt das mal mit dem Radlader, der da länger fährt, der macht dann wird man ziemlich durchgeschüttelt. Eine Cola-Dose kann man dann nicht mehr aufmachen letztendlich, aber zumindest nicht gefahrenlos. Das ist bei uns jetzt auch der Fall, dass diese Boom Suspension, wie man so schön sagt, also diese Hubgerüstdämpfung vorhanden ist, schafft natürlich nochmal zusätzlichen Komfort und auch Sicherheit.
Wir hatten früher die Radlader umgebaut, dass die im Straßenverkehr auch zugelassen sind und da auch schnell fahren. Wie ist das bei den Geräten? Wie schnell fahren die?
Also die kann man den mit 40 km/h bekommen. Dazu muss man wissen, wenn man jetzt 40 km/h natürlich fährt, brauche ich Fahrer mit LKW-Führerschein.
Ja.
Mehr muss man dazu richtig. Eigentlich nicht sagen. Es ist in Deutschland so. Ich kann aber letztendlich die Möglichkeit, die ich habe.
Das wusste ich nicht.
Ja. 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 Das ist auch richtig wichtig. Ja. Also wenn du im Land wohnst, dann willst du nicht immer auf dem Tieflader oder so dein Radlader. Vor allem, weil die Maschinen ja auch viel wiegen. Also man muss dann wahrscheinlich dann ja auch eher gucken, muss vielleicht mal ein anderes Gerät haben, um die Sachen von A nach B zu fahren.
Das korrekt.
Nicht unterbrechen.
Nein, um Gottes Willen. Nein, ich sag schon, 40 km/h sind wirklich wichtig, gerade für die Jungs auf dem Land. Gerade wenn die nicht im Straßenverkehr unterwegs sind oder wenn sie mal wirklich im Straßenverkehr sind, dann macht man sich halt ein Kennzeichen mit drauf letztendlich, ja. und hat dann LKW-Fahrer, die meisten können das heute bedienen. Gibt es ein sehr schönes Blatt von der Berufsgenossenschaft, glaube ich auch, da kann man das mal sehr schön nachlesen. Können wir auch, ich weiß nicht, den Link kann ich zur Verfügung stellen.
Gerne, verlinken wir. Genau, auch wie Website genau, und so weiter, das richtig. Verlinken wir alles in den Shownotes.
Da kann man das mal sehr gut nachlesen, diese Regel. Und der Vorteil ist natürlich, wir bestellen unsere Geräte letztendlich auch alle im 40 km/h-Bereich. Es gibt 20 km/h-Versionen, die wir auch bestellt haben, aber inzwischen haben wir umgeschwenkt und sagen auch empfehlen unseren Händlern natürlich, die 40 km/h-Variante zu nehmen, weil wir die dann drosseln können auf 20 km/h.
Ja. Ne? Ja, jetzt sagst du gerade, ich habe jetzt die Gewichte nicht so auf dem Schirm, aber ich habe halt früher, ich habe ja nur so einen 7,5-Tonner-Führerschein. Und ich habe ja gesagt, ich bin der heute für die dummen Fragen. Der da
ist, es gibt doch nur dumme Antworten.
Genau. Und früher habe ich dann irgendwie Bagger auf den 7,5-Tonner und auf dem Anhänger war der Radlader, das durfte ich wohl fahren, hat man mir gesagt. Komme ich da vom Gewicht immer noch mit klar? Ist halt die Frage, welche Größe ich dann habe. Ne?
Ja, da ist es tatsächlich so, gerade in dem Radladerbereich, der wiegt ja 6,5 Tonnen. Mhm. Ne? Und wenn ich 6,5 Tonnen fahre, komme ich locker mit dem 7,5er klar, letztendlich. Ne? Das ist möglich. Also das ist auch gar kein Problem.
Ja, okay.
Ne?
Ja.
Aber ich stelle mir immer, oder viele, ich sehe es immer öfter bei unseren Kunden oder bei Leuten, anderen Gallerbauern, irgendwie auf Instagram und so weiter, posten dann immer dieses Gespann, ne? Von wegen das optimale Gespann, haben vorne einen kleinen LKW, wo der Bagger drauf ist, hinten einen Tieflader, wo der Radlader drauf ist. Wo muss ich denn darauf achten? Oder gibt's noch, das ist ja so, der 6,5er ist ja so der äquivalente 5-Tonnen-Bagger, sag ich mal, als Diesel. Mhm. Und den Mini-Bagger hier,
2,6 Tonnen.
Ja.
Also das ist so, natürlich bei dem Radlader, bei dem 820 TE, den wir jetzt hier haben, das ist ein 6,5 Tonnen Radlader. Den kann ich natürlich sehr bequem transportieren, weil der von dem Maßen halt ja auch sehr gut in die Welt passt.
Ja.
Unser Radlader, der ist unter 2,52 Meter. Mhm. Also auch von der Höhe her sehr interessant für viele, die da in den Bereichen unterwegs sind. Und hat natürlich, wie gesagt, auch von der Breite her keine Probleme, die auf dem Anhänger vernünftig zu platzieren, die Maschine. Bei dem 2,6 Tonnen Bagger, ich sag mal, wenn man damit Schnellwechsler und so weiter auf 2,75, 2,8 Tonnen irgendwo kommt, dann kann ich den sehr wohl noch auf dem Trailer hinten auf jeden Fall transportieren, bequem transportieren.
Wir haben jetzt über Batterien gesprochen, aber Batterie-Recycling, ist das irgendwie schon ein Thema bei euch? Weil Kattel natürlich der riesige Hersteller von Batterien überhaupt ist. Und man hört es jetzt natürlich auch im Automobilbereich oder wie in Deutschland, wir wollen dann Batterienfabriken aufbauen und so ein Zeug und mit Europa Vorgaben und so. Aber habt ihr eigentlich schon irgendwie die Erfahrung? Gibt es schon so viele Maschinen, wo die Batterien jetzt wieder zurück in ein nicht nur Second Life, Batteriespeicher oder so, sondern wirklich recycelt werden?
Ganz ehrlich, nein, habe ich bis jetzt noch keine Erfahrung. Um es ganz klar zu sagen, Second Life, guter Ansatz, ja, die werden im Second Life größtenteils benutzt. Das heißt, wenn, so wie wir das wissen, kommen die dann als Hausspeicher in Frage, weil die dann nicht mehr den Volldampf letztendlich leisten müssen, die Akkus. Wusste ich vorher auch noch nicht. Gerade was das Recycling dann angeht, da prüft man wirklich, ob die Batterie noch für einen Hauseinsatz, Hausspeicher geeignet ist. Und gerade im Lithium-Eisenphosphat-Speicher ist das natürlich immer sehr interessant, weil so ein Speicher dann auch zuverlässig wird. Letztendlich und im Recycling weiß ich, dass da deutsche Unternehmen auch schon sehr weit sind, was das angeht. Also das heißt, machen sich dann dazu Gedanken, die Akkus komplett zu entsorgen. Was wichtig wäre, ist, es gibt da sogar eine Regelung dafür, dass man Akkus letztendlich entsorgen soll, kann. Und das zu einem gewissen Grad. Also den Link können wir auch dann gerne nochmal geben, da kann sich jeder informieren. Wir können das, also das heißt, wir halten uns da an die gesetzlichen Vorschriften und sind dann auch schon in dementsprechend führend, was diese Anforderungen angeht.
Okay, spannend. Ja, aber das wird dann natürlich dann der Fall sein, wenn, also ich hatte es bei den Chinesen oft gehört, weil die natürlich sehr, sehr viele Batterien einfach bauen. Hm. Deswegen auch viele so Fabriken haben, die das irgendwie recyceln. Weil es ja auch teurer Wertstoff irgendwann ist.
Ja, absolut. Also wenn man überlegt, China ist Marktführer und wenn man mal selber in China ist, letztendlich, man sieht ja in den Kleinstädten so mit 1,3 Millionen Einwohnern.
Kleinstädte.
Da wird größtenteils nur elektrisch gefahren. Also man stellt sich auch mitten in der Nacht auf die Kreuzung und denkt, irgendwas ist hier anders, ja. Und dann hört man hört ja keine Geräusche mehr. Also
Noise Cancelling angemacht.
Genau, Noise Cancelling angemacht, ja. Man kann sich ganz normal unterhalten, das ist nicht mehr so der Lärm. Das ist ganz spannend. Und deswegen, also die sind führend, was das angeht. Inzwischen bei uns, bei uns laufen auch 600 Einheiten vom Band letztendlich jeden Monat mittlerweile. Wenn man das mit 2023 vergleicht, da war ich in der Fabrik in China. Da waren größtenteils noch die gelben Geräte, also gelb sind bei uns Dieselmaschinen und die grünen sind bei uns die Elektromaschinen. Mhm. Da waren größtenteils noch gelbe Maschinen auf dem Band. Und heutzutage, im letzten Jahr, wo ich da war, in China, ganz interessant, nur noch grün.
Krass.
Nur noch grün. Okay. Und wenn man dann auch andere Händler aus anderen Märkten trifft, Afrika, Malaysia, und wo man immer so denkt, naja, ich glaube, die könnten ihren Dieselmotor gebrauchen. Nee. Da kann ich gleichzeitig schon mal sagen, die orientieren sich gerade auch auf die Elektrik, weil es ist ja auch für die logistisch einfacher, teilweise Strom irgendwo anzubieten, ja, anstatt einen Dieselwagen dort vor Ort zu bekommen. Also von daher, die anderen Märkte sind da auch schon weiter.
Und die Tankstelleninfrastruktur ist ja im Ausland nicht so wie
hier. Genau, das ist genau das Thema. Und dann da fährt man auch Kilometer, um Kraftstoff zu holen. Und dann kommen wir auch zu dem nächsten Thema, wo es dann heißt, naja, die Second Life von solchen Baumaschinen als Diesel. Die gehen ja meistens dann nach Afrika oder in solche nicht regulierten Märkte.
Ja.
Und wenn die jetzt schon sogar umstellen, ja, kriege ich denn dann für meinen Diesel in Zukunft auch noch die gleiche, den gleichen Wert, wie ich es vielleicht vermute? Die Frage stelle ich einfach mal im Raum. Also die möchte ich offen lassen, weil ich sie nicht beantworten kann. Aber grundsätzlich, ich prognostiziere, dass es da einen Mix geben wird und die Elektromaschinen da auf den deutlichen Vormarsch sind.
Ja. Wenn ich jetzt hier die Folge gehört habe und denke, boah, finde ich spannend, muss ich mir mal angucken. Händler habt ihr dann, wie viele habt ihr in Deutschland oder wie seid ihr da aufgestellt, verbreitet?
Ja gut, grundsätzlich decken wir momentan 75% der Karte von Deutschland ab letztendlich. Wir suchen natürlich noch in der Schweiz und Österreich passende Händler. Wir haben in Süddeutschland die Firma EDA letztendlich, die schon 30% des Marktes abdeckt mit einer guten Servicemannschaft, einem guten Vertriebsteam. Hoffmann, was ich gesagt hatte, im Osten Deutschlands, der auch 28% absetzt. Dann die Firma Bauma, großen Aspe, letztendlich in Norddeutschland, um den norddeutschen Bereich Schleswig-Holstein bis Hamburg, Hannover runter letztendlich abzudecken. Zusätzlich noch eine Mitteldeutschland, die Firma BSG, die Gerstung, relativ junger Händler auch, hat aber auch gut und stark investiert, genau wie das alle Händler aktuell tun, die natürlich auch ein Liogong-Produkt kaufen bei uns oder beziehungsweise für den Markt bereitstellen. Und die Firma SI Consulting letztendlich in Nordwestdeutschland, der nordwestdeutschen Markt abdeckt, der auch natürlich einiges voranhält und auch eine gute Truppe voran. Ja.
Was ist denn eure Hauptzielgruppe?
Ja, also wir sind mit Großmaschinen halt unterwegs. Wir bewegen uns im großen Segment, das heißt in der Industrie natürlich, Gewinnungsindustrie, Abbruch, Gewinnungsindustrie hatte ich schon genannt. Wie gesagt, Entsorgung, da überall, wo Großmaschinen eingesetzt werden und da, wo es auch Sinn macht, wo Strom anliegt. Recyclinghöfe, ja, Minen, also beziehungsweise Steinbrüche. Minen ist unser Kernsegment. Natürlich auch im kleinen Langgerätebereich, also Gartenlandschaftsbauer natürlich, die offen für die Technologie sind, das muss man auch dazu sagen. Wir haben es auf der Galabau, die wir im 2024 hatten, einen sehr guten Auftritt und ein großes Interesse, gerade der 2.7er, der spielt dann eine Hauptrolle, so wie der Radlader auch. Der natürlich die Multifunktionsgeräte da für Gartenlandschaftsbau sind. Und der eine oder andere, der dann im städtischen Bereich unterwegs ist, der kennt das schon, wenn er morgens um 7 Uhr den Bagger anschmeißt, da gibt es erstmal misstrauische Gesichter und vielleicht die eine oder andere, die dann mal sagen, mach mal das Ding aus, sonst kriege ich hier die Krise. Ich denke, das muss sich jetzt einstellen. Also die ein oder andere, wir sind dabei, dass wir mit unseren Händlern natürlich zusammen Vorführungen bei den Gartenlandschaftsbauern zum Beispiel speziell machen, damit das Vertrauen zu den Maschinen hergestellt wird. Und im großen Segment machen wir das Gleiche. Also das heißt, auch bei unseren 25-Tonnen-Radladern, also wie gesagt, in dem Bereich, da gibt es nicht allzu viele Hersteller, die das anbieten, da sind wir wirklich führend. Und also auch mit der Leistung, die er natürlich zur Verfügung stellt. Das sind unsere Kernsegmente. Ne?
Was wünschst du dir so vom Galabau? Also jetzt einmal rein so politisch gesehen, also wenn es um den Verband geht, die auch viel irgendwie eine Grundrichtung mal irgendwie mit beeinflussen können, aber auch generell irgendwie von der Branche, von den Kunden? Was würdest du dir da wünschen?
Naja, ich denke, ich spreche da für viele Galabauer, die schon sehr nachhaltig unterwegs sind, nehmen wir Dachbegrünung oder sonstiges, die sie auch zusätzlich einsetzen dafür. Also ich sehe das sehr, sehr stark. Und wenn wir mal den ganzen Sektor anschauen von der CO2-Reduzierung, und wir sagen, das, was ich eingangs, glaube ich, gesagt hatte schon, dass wir bis 2030 65% reduzieren möchten, ist es natürlich auch maßgeblich hier, wenn man sich Nachhaltigkeit schon auf die Kappe schreibt, dass man sagt, okay, dann mache ich das jetzt an der Stelle und tausche mal die eine oder andere Maschine aus. Also auch, um die Nachhaltigkeit gerade in dem Maschinenbereich weiter zu fördern. Nur so ist es halt möglich, dass die Branche an sich, auch der Wettbewerb, sich da letztendlich mehr einstellt darauf, weil der Hersteller als solches, der reagiert ganz einfach. Der reagiert auf Stückzahl. Ja? Und wenn ich die Stückzahl nicht im Markt habe, dann konzentriere ich mich, dann kriege ich nicht diesen Turn, die Nachhaltigkeit zu schaffen. Wir von Liogong speziell bekleiden die Nische und wir konzentrieren uns dann schon sehr stark darauf und sind deswegen schon mit Sicherheit weit vorne, was die Technik angeht. Also von daher wünsche ich mir eigentlich von dem Galabau als solches, wirklich offen für diese Themen mal zu sein, diese Geräte zu probieren und vielleicht nicht zu, ja, wie soll ich sagen, pessimistisch an ein Gerät ranzugehen, weil das ist, ich muss mich einfach umstellen. Ich muss mich umstellen von der Handhabung. Das passiert bei jedem Auto, das ich kaufe. Ja, ich sag mal, mein voriges Auto hat nicht die gleichen Eigenschaften wie das neue Auto, was ich gefahren habe. Entdeckt man halt sehr, sehr oft auch im Sprinterbereich oder ich sage immer Sprinter, also zu einer normalen Pritsche letztendlich. Ja. Da gibt es auch Unterschiede. Sicherlich haben andere Wettbewerber da auch immer genug Antworten parat. Aber einfach die Offenheit zu haben, okay, ich will das jetzt, weil ich mir Nachhaltigkeit auf meine Kernsegmente oder Kernbotschaft als Unternehmen geschrieben habe. Also warum nicht auch eine grüne Baumaschine, also eine elektrische Baumaschine an der Stelle. Und dann halt offen zu sein dafür, auch so eine Baumaschine vielleicht länger zu fahren, als das ich vorher gemacht habe. Weil einfach die Elektrotechnik eine deutlich, wie sage ich, zuverlässigere Technik ist letztendlich.
Abschlussfrage, oder?
Ja.
Ja? Wir haben immer so eine schöne Abschlussfrage. Und zwar ist da so ein bisschen Vorstellungskraft gefragt. Es gibt eine Zeitung, die DEGA, ich weiß nicht, ob du die kennst, im Gartenlandschaftsbau, ist so eine der führenden Fachzeitschriften.
Okay, DEGA sagt mir jetzt persönlich noch nichts, okay, aber ich werde sie mir gleich mal anschauen.
Genau, da wollen wir eigentlich immer mal eine Doppelseite haben. Wir haben es letzte Woche
versucht,
als wir mit dem Chefredakteur gesprochen haben, aber wir gucken mal, ob das wird. Wir haben in jeder Folge am Ende immer eine Frage, wo wir sagen, okay, was möchtest du der Branche noch sagen? Also wirklich jetzt keine, also soll auch keine Werbung in dem Fall sein, sondern am liebsten irgendwie ganz kurzer Satz, was quasi dann auf so einer Doppelseite in der DEGA steht. Also sozusagen klappst die Zeitung auf und siehst dann halt wie so ein Zitat quasi oder ein Spruch.
Puh, da seid ihr eigentlich die Profis dafür, muss ich fairerweise dazu sagen. Aber ich würde einfach sagen, also Nachhaltigkeit steht ja immer so als Topic bei allen Unternehmen. Ja, die einen machen einfach eine grüne Packung und sagen, jetzt sind wir nachhaltig und pointen dann gewisse Dinge heraus, also setzen einen Fokus darauf. Aber um eine Kernbotschaft mitzugeben, also nicht nur über Nachhaltigkeit sprechen, sondern einfach umsetzen. Und das ist halt das Thema, was ich wirklich als Topic mit auf die Seite schreiben würde, weil wir setzen tatsächlich um. Wir bei uns können mittlerweile, wie gesagt, über 40 Produkte bestellt werden. Und ja, der Markt ist gefragt. Er muss es einfach möchten oder muss es wollen. Möchten war das falsche Wort, aber der Markt soll umsetzen. So, und das ist das Thema.
Perfekt.
In dem Sinne wünschen wir uns viele weitere Vorreiter in dem Thema und bedanken uns bei dir.
Sehr, sehr gerne. Danke dir, Jemert. Gerne mehr und ich freue mich drauf.
Danke. Ciao, ciao.
Okay, ciao.
Dieser Podcast wird produziert und präsentiert von Dataflor.
Bei Fragen, Anregungen oder auch, wenn ihr selber mal Gast in unserem Podcast sein möchtet, schreibt uns einfach an podcast@dataflor.de.
Vielen Dank fürs Zuhören.